Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Ein sehr vielseitiger Mann ist heute unser prominenter Gast, Ralf Bauer. Er war der charmante Surferboy Nick in der ARD-Serie Gegen den Wind. Sie kennen ihn vielleicht aus Kinofilmen, aus dem Tatort oder vom Theater. Lyrik-Fan ist er auch. Herzlich willkommen. Wollen Sie dich lieber sitzen? Stehen ist gut.
Ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Ja. Also Doktor und Professor gar und ziehe schon an die 10 Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum.
Man merkt, Sie sind ganz im Lyrischen gerade.
Immer. Bade eigentlich seit der Schauspielschule im Lyrischen. Also lyrisch bis hin zu Heinz Erhardt.
Dann geben Sie uns doch mal bitte einen schönen Heinz Erhardt.
Wissen Sie, warum die Zitronen sauer sind? Ich muss das wirklich mal betonen. Ganz früher waren die Zitronen, ich weiß nicht mehr genau, wann dies gewesen ist, so süß wie Candies. Bis einst sie sprachen. Wir Zitronen, wir wollen groß sein wie Melonen. Auch finden wir das Gelb abscheulich. Wir wollen rot sein oder bläulich. Gott oben hörte die Beschwerde und sagte, daraus kann nichts werden, ihr müsst so bleiben. Ich bedauere. Da wurden die Zitronen sauer.
Sie können sich gut Texte merken.
Ja, dafür kann ich nichts. Das ist einfach so. Also ich kann selbst noch die Vorsprechrollen von der Schauspielschule zum großen Teil oder so schwierige Passagen wie, ich habe den Faust zweimal gespielt, der ist einfach noch abgespeichert.
Aber das ist ja eine tolle Eigenschaft, oder?
Ja, es ist für Theaterabende oder wenn man improvisieren muss, wenn irgendwie was schief geht, was ja manchmal beim Theaterspielen passieren kann, ist das hervorragend, weil ich kann im Grunde aus dem Stegreif jetzt so 1,5 Stunden Programm machen.
Ich finde das so lustig gerade, weil ich wollte natürlich starten mit dem charmanten Surferboy Nick, ARD-Serie Gegen den Wind, kennen ja ganz viele noch. Ja, ist bis heute, glaube ich, die erfolgreichste Vorabendserie der ARD. Das ist ja doch eher so eine Rolle, die so was ganz Leichtes hat. Hat man sie da verkannt damals?
Nee, verkannt überhaupt nicht, weil das ist einfach auch nur ein Teil des Repertoires gewesen. Heinz Erhardt ist ja im Grunde genommen auch sehr leicht, im Gegensatz zu Goethe oder Schiller oder sowas. Aber das hat damals für die Zeit, für das Alter, da war ich ja fast 30, hat das hervorragend reingepasst. Das einzige Problem ist dann manchmal, wenn man dann irgendwie darauf festgehakt wird und dass die persönliche Weiterentwicklung dann nie gesehen wird. Ich habe jetzt gerade ein Angebot gehabt, das war eigentlich auch ein schönes Drehbuch fürs ZDF, wo ich hätte einen Surfstationsleiter spielen sollen auf Sylt. Das ging leider zeitlich nicht aus. Aber man merkt das einfach auch selbst bei den Regisseuren, Castern, immer noch diese Rolle von Gegen den Wind irgendwie festhängt.
Da fällt Ihnen Ralf Bauer ein. Aber das hätten Sie schon gemacht, wenn es gepasst hätte?
Das Entscheidende ist eigentlich immer die Rolle oder der Charakter. Also egal in welchem Umfeld. Da war mir es auch immer vollkommen egal, ob das Vorabend, Hauptabend, öffentlich-rechtlich, privat, ob das Theater oder Kino ist. Das Ausschlaggebende ist immer die Rolle.
Und was muss da stimmen?
Eigentlich muss ich das nachvollziehen können, wenn ich das lese, was die Person macht, weil ich liebe emotionale Szenen. Am besten ist es, wenn ich ein Drehbuch lese oder ein Textbuch, dass ich in der Fantasie oder in mir drin oder wo immer man das auch irgendwie festmachen möchte, dass ich genau spüre, wie ich das zu spielen habe.
So wie Sie das eben beschrieben haben, treffen Sie Ihre beruflichen Entscheidungen aus dem Bauch heraus, nicht aus Karrieregründen. Wie sind Sie bisher damit gefahren?
Na, bisher habe ich überlebt, 30 Jahre.
Ist ein gutes Zeichen, ne? Aber um nochmal kurz auf Gegen den Wind zurückzukommen, da waren Sie eben der Windsurfer-Boy. Haben Sie das Windsurfen dafür gelernt oder konnten Sie das schon?
Nee, extra dafür gelernt.
Sind Sie dabei geblieben?
Ja, leider nur noch sehr selten. Weil das Einzige, was mir ein bisschen vergrault wurde, ist, dass ich nicht mehr Windsurfen gehen möchte mit einem Neoprenanzug an. Weil wir eben durch die Dreharbeiten manchmal bei 35 Grad Außentemperatur mit geschlossenem Windsurf-Neoprenanzug am Strand drehen mussten. Und dann fühlte sich am Abend die Haut an wie so ein gegrilltes Hähnchen, ein gekochtes Hähnchen.
Das ging also nicht, wenn es warm genug war, dass man da einfach nur mal, wie in Baywatch, einfach nur mal mit roter Badehose?
Ja, beim Drehen, gerade bei so einer Serie, du drehst ja immer auf Anschluss. Also das muss ja immer irgendwie passen. So eine Szene, manchmal bis die im Kasten ist, das kann ja 1-3 Stunden dauern. Das ist so ein bisschen hängen geblieben. Aber ich meine, Windsurfen, der Sport an sich ist ja schön, aber ich liebe das, also wirklich mit Boxershorts irgendwo bei 28 Grad Wassertemperatur.
Das war ja wirklich prägend, diese Serie. Also eine Jugendfreundin von mir, die ist tatsächlich dann nach St. Peter-Ording deshalb gezogen und hat da lange in einem Hotel gearbeitet. Ich glaube, eins dieser Hotels, das in der Serie vorkommt, ist ja eigentlich verrückt. Aber haben Sie solche Geschichten öfters gehört?
Was ganz toll gewesen ist, das hat mich dann im Nachhinein sehr gefreut und auch damals schon, dass viele Jugendliche wegen dieser Serie Windsurfen angefangen haben. Also, dass wir sie zum Sport gebracht haben. Und das ist etwas, wo ich denke, wenn man so einen Samen säen kann bei den Zuschauern, ist ein Teil des Berufs auch geglückt.
Sie haben es ja schon angedeutet. Ich hatte auch schon vorher den Eindruck, dass Ihnen das nicht gereicht hat, nur einen Frauenschwarm zu spielen. Sie sind ja unheimlich vielseitig geworden in Ihrer Karriere. Sie machen ganz unterschiedliche Sachen. Womit verbringen Sie denn aktuell die meiste Zeit? Kann man das sagen, beruflich? Ist es Schauspielern? Ist es Yoga?
Das ist total unterschiedlich. Also momentan bin ich gerade mit dem Rilke-Projekt auf Tournee. Deswegen ist das natürlich das, was vorrangig ist. Da bleibt auch kaum Kapazität für etwas anderes, weil wenn du so kreuz und quer durch die Republik reist, Berlin, Leipzig, Erfurt, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Dortmund, München, also das ist alles mit Tuttlingen, das ist alles mit dabei.
Zur Erklärung, da interpretieren Sie Rilke-Gedichte und werden musikalisch begleitet.
Genau, ich sage immer, Rilke-Gedichte, Textpassagen, Texte sind wie ein guter Rotwein. Der braucht ein bisschen Luft zum Atmen und die Luft zum Atmen ist dann bei den Gedichten die Musik. Wenn ich etwas spreche, damit beim Zuhörer, beim Zuschauer, in diesem Fall im Theater, dann die Bilder entstehen im Kopf, das dauert manchmal ein Weilchen.
Derzeit sind Sie unterwegs mit dem Rilke-Projekt und Sie sagen, das beeinflusst Ihr ganzes Leben. Inwiefern?
Ja, der ganze Tagesablauf richtet sich dann danach bei mir. Weil das hat viel auch mit meinem Kontakt zu den Tibetern zu tun, vor allem auch mit tibetischen Ärzten, wo ich zur Lehre gewesen bin, Ernährungslehre. Dass gewisse Probleme manchmal bei der Verstoffwechselung auch mit der Uhrzeit zu tun haben können, wann man isst. Also wenn ich abends auf der Bühne bin und ich esse zu spät am Nachmittag, merke ich dann, dass ich abends, während ich spiele oder rezitiere, immer kleine Bäuerchen machen muss.
So ungünstig.
Das ist irritierend, ja. Das heißt, mein Essensrhythmus, der ist eigentlich eh schon immer relativ fix. Aber wenn ich dann abends auf die Bühne gehe, noch fixer. Also dann spätestens um 2:30 habe ich gegessen, Mittag gegessen. Ziehe mich dann auch immer extrem zurück, weil ich bin leicht ablenkbar.
Sie stehen auch zu einer bestimmten Zeit auf oder was ist dann noch am Tag so entscheidend?
Weil ich morgens immer Yoga praktiziere, hat sich das eh automatisch irgendwann ergeben. Also dass ich relativ früh aufstehe, auch wenn ich abends spät ins Bett gehe.
Wann ungefähr?
Sagen wir mal zwischen 5 und 7. Dann trinke ich erstmal heißes Wasser und dann mache ich Yoga. Und meistens sind das 21 Sonnengrüße, die je nach Tagesform 15 bis 25 Minuten dauern.
Genau, das ist so ein rhythmischer Ablauf, sage ich mal, von bestimmten Bewegungen, die man macht. Dadurch bleibt man natürlich sehr flexibel, ne? Und sehr beweglich.
Diese Abfolge von den einzelnen Positionen, der Sonnengruß, der hat mich von Rückenschmerzen befreit. Deswegen bin ich dem so treu geblieben. Weil das Interessante ist, dass eben man alles, was da ist, Bänder, Sehnen, Muskeln, werden flexibel und gleichzeitig werden Muskeln aufgebaut. Das ist etwas Einmaliges. Weil ansonsten hat man immer sehr starre Muskulatur und muss dann, nachdem man Sport betrieben hat, sich dann noch dehnen. Während des Yoga-Praktizierens passiert das parallel.
Wenn Sie sich da auch so, Sie sagten ja gerade mit tibetischen Ärzten, ne, auch auseinandergesetzt haben, beachten Sie noch im Alltag? Sie trinken keinen Alkohol zum Beispiel oder wie können wir uns das vorstellen?
Doch, ich trinke auch Alkohol, aber ich kenne das Gegenmittel.
Was ist denn das Gegenmittel?
Von der tibetischen Ernährungslehre zum Beispiel sagt man, ähnlich wie im ayurvedischen Prinzip, gibt es die 3 Konstitutionen, Vata, Pitta, Kapha, das kennt man vielleicht noch eher als das tibetische, dass man eine gewisse Neigung hat. Grob übersetzt heißt es immer Feuer, Schleim oder Wind. Windtypen sind zum Beispiel die wahnsinnig schnell sprechen, die ganz viele Leute kennen, die eigentlich auch immer die ganze Zeit irgendwie was vergessen, die immer unterwegs sind. Die laufen in der Küche und vergessen dann, was sie eigentlich in der Küche machen wollten, laufen zurück und denken, jetzt war ich doch gerade in der Küche. Achso, jetzt fällt mir es wieder ein. Laufen wieder in die Küche und vergessen dann wieder. Je nachdem, wie das Prinzip ist, dass die Grundkonstitution, ist auch der Verdauungstrakt geartet. Das wäre zum Beispiel eine Erklärung, warum der eine Schokolade essen kann und viel Coca-Cola trinken kann und nicht dick wird und der andere muss noch dran denken und nimmt sofort 20 Kilo zu. Je nachdem, wenn man das weiß, gibt es immer ein Gegenmittel für das, was man zu sich nimmt. Also sagen wir mal so, ich trinke gerne Rotwein. Nicht regelmäßig, aber es kann mal sein, wenn ich trinke, dass ich dann auch richtig trinke. Dann wäre das Gegenmittel Kardamomkapseln. Die kaue ich dann an, meistens so 5 oder 6, 7 Kapseln am Abend, lasse die über Nacht drin. Und am nächsten Morgen ist eigentlich im Grunde genommen alles gut.
Sie haben eben gesagt, gegen den Schluck Alkohol zu viel helfen bei Ihnen Kardamomkapseln. Wir nehmen da vielleicht eine Aspirin. Kennen Sie sich so gut aus in tibetischer Ernährungslehre, dass Sie auch Ihre Freunde zum Beispiel beraten können?
Gut, weiß ich nicht, aber ich habe halt, das ist seit 20 Jahren, dass ich immer mal wieder Ernährungslehrgänge mache. Ich war beim ehemaligen Leibarzt vom Dalai Lama von Yeshi Donden, der bis vor 2, 3 Jahren noch praktiziert hat, bis ins hohe Alter, bis 90. Bei dem war ich zur Lehre. Ich habe einen tibetischen Arzt, der manchmal nach Deutschland kommt, den ich betreue und dann Übersetzungen mache für Leute, die Probleme haben, meistens so chronische Probleme, wo die Schulmedizin nicht immer weiter weiß. Da mache ich dann manchmal Übersetzungen. Da lernt man halt wahnsinnig viel.
Das heißt, Sie sprechen auch die Sprache?
Nee, auf Englisch. Tibetisch kann ich nur so ein paar Fachausdrücke, was aber dann oft manchmal schwer ist, direkt zu übersetzen, weil wir das in unserem Sprachgebrauch einfach nicht haben.
Sie haben ja auch mit tibetischen Mönchen gelebt. Wie können wir uns das vorstellen?
Ich habe ganz viele tibetische Freunde. Von der einen Freundin, von der ich wahnsinnig viel gelernt habe, ihr ältestes Kind ist auch mein Patenkind. Sie hat einen Bruder und der Bruder ist Mönch. Der leitet das Tibethaus in Barcelona. Er heißt Wangchen. Wangchen rief mich, ich kannte den schon seit den 90er Jahren. Anfang 2000 rief er mich an, weil er gebeten hat, ob ich ihm nicht helfen könnte, ob wir in Deutschland nicht ein paar Benefizveranstaltungen machen können für tibetische Flüchtlinge. Lage in Indien. Wenn ich dann in Indien bin, bin ich eigentlich immer mit Wangchen unterwegs. Und so kommt es, dass wir manchmal auch im Kloster leben. Also das, ich bin eigentlich dann immer im Schatten von Wangchen. Oder wenn ich in Barcelona bin, dann bin ich eben dort im Tibethaus und wohne dann dort. Direkt im Kloster war ich bei uns in Deutschland bei katholischen Mönchen, bei Kapuzinermönchen. Also ich kenne den Vergleich zwischen tibetischen Klöstern und deutschen Klöstern oder europäischen Klöstern. Also auch in Rom, in der Kurie, bei den Kapuzinermönchen durfte ich auch schon wohnen.
Warum gehen Sie so gerne ins Kloster?
Ich merke schon, ich kann mich gut erholen mit Ruhe.
Und dass Sie das auch brauchen manchmal?
Ja, auf jeden Fall.
Warum?
Also die Belastung quasi von den ganzen Sinnen, das ist bei uns hier im Westen extrem groß geworden. Also das Piepen von irgendwelchen Handys, von irgendwelcher Kaufhausberieselungsmusik, egal wo man hinkommt, quasi ist Beschallung. Auch im Zug, wenn man im Zug fährt, was vorher relativ ruhig gewesen ist, auch dort hört man dann die Gespräche des Nachbarn mit, der privat oder geschäftlich gerade sich dann irgendwie unterhält. Und das muss ja gar nicht irgendwie im Streit sein, sondern man kriegt das einfach alles mit. Und das hat immer, wenn man ins Handy spricht, hat es eine andere Tonation, als wenn man mit jemand anderen gegenüber spricht. Das sind einfach Belastungen für die Sinne. Und einfach, damit das System nicht kippt, weil das ist für mich immer wichtig, dass mein System nicht aus der Balance gerät. Also auch tibetische Philosophie, Gesundheit versuchen zu erhalten, nicht Krankheit heilen müssen. Und wenn ich das spüre, dass jetzt Gefahr läuft, weil dann auch viel unterwegs, viele Sachen parallel, dann ziehe ich mich zurück.
Vom Serienstar sind Sie zum anerkannten Schauspieler geworden und nun haben Sie Ihren ersten eigenen Kinofilm produziert. Auch Regie, Drehbuch und Hauptrolle lagen in Ihrer Hand. Der Film heißt Die Wiederkehr Sam Dühl. Worum geht's da genau?
Tonio reist nach Indien, um dort einen alten Freund zu finden und ihn zurückzuholen, weil einer aus der alten Clique im Koma liegt, der vorher einen Deal eingegangen ist, quasi wo es um einen Strandabschnitt in St. Peter-Ording geht. Und wie am Schluss rauskommt, ist das quasi auch ein Abschnitt, den die Chinesen im Zuge der Seitenstraße für sich haben möchte, weil dort an diesem Strandabschnitt draußen die Kabel längs laufen, die Energie an Land bringen, draußen vom neuen Windshore-Park. Er muss sich dann nach 15 Jahren Deutschland-Abwesenheit auf dem Surfbrett einem Wettkampf stellen. So zwei Welten, die aufeinandertreffen. Die östliche Mentalität und westliche Mentalität direkt nebeneinander gestellt. Wir haben zum Teil in Nordindien gedreht, das hat früher mal zu Tibet dazugehört. Und wir haben so die wunderbare Kulisse des Himalayas verbunden mit der wunderbaren Nordseepracht in St. Peter-Ording.
Sie bringen da ja ein bisschen auch Ihr eigenes Leben zusammen sozusagen im Film. Funktioniert das als Geschichte?
Ja, es gibt Verbesserungsvorschläge. Ich wollte eben so viele Sachen in einem Film haben. War ganz interessant, weil ich ganz lange schwanger gewesen bin mit dieser Idee. Ich hatte diese Idee, als ich im Kloster vom Dalai Lama war, 2014. Und ich habe dann 2018 habe ich gefühlt, wenn ich dieses Jahr Indien nicht drehe, dann wird dieser Film nichts mehr. Dann haben wir 18 im Dezember Indien gedreht, einen indischen Super-Megastar mit dabei gehabt, der ein ganz lieber alter Freund ist seit den 90er Jahren. Und dann 19 haben wir das Drehbuch zu Ende geschrieben und dann Ende 19, ab Mitte September, haben wir dann in St. Peter-Ording gedreht. Das war auch gut so, weil 2020, wissen wir alle,
kam Corona.
Und dann wäre das Filmprojekt jetzt wahrscheinlich immer noch nicht zu Ende.
Wie haben Sie das finanziert gekriegt? Das kostet doch wahnsinnig viel Geld, so eine Filmproduktion.
Alles privat finanziert. Also es waren noch zwei weitere Freunde mit dabei, eigener Anteil. Und ich versuche nie ausgetretene Pfade zu gehen. Ich versuche immer etwas Neues zu machen. Also auch das ist auch diese Mischung im Film. Der Gedanke war für mich, weil ich das eben aus meiner Kindheit auch noch kenne, manchmal gab es Filme, die man sich angeschaut hat, wo man als junger Mensch etwas lernen konnte. Und das fehlt mir ein bisschen in der deutschen Fernsehlandschaft mittlerweile. Das war für mich ein Ansatz. Und ich versuchte diese Mischung Unterhaltungsfilm mit philosophischen Ansätzen. Und diese Philosophie, eben was ich bei Tibetern erlebt habe, die ist wirklich lebbar. Und das habe ich versucht, in einen neuen Cocktail zu mixen.
Was haben Sie selbst gelernt aus diesem Projekt?
Oh, ich habe innerhalb von 3 Jahren sämtliche Abteilungen der Filmhochschule durchlebt. Produktionsleitung gemacht, Drehpläne erstellt, quasi Drehbuch auseinandergenommen, Casting mit einem Freund aus Hamburg zusammen gemacht, alle selber eigentlich gemacht. Aber es war ein Abenteuer. Man muss manchmal einfach den Rahmen sprengen.
Mussten Sie auch Lehrgeld zahlen?
Auf jeden Fall. Aber jetzt ist der Film rausgekommen auf DVD. Jetzt gucken wir, dass vielleicht ein bisschen Geld zurückkommt. Also bisher gab es noch 0 Euro Gewinn. Ich habe immer gesagt, das glaube ich wirklich, wenn ich kein Yoga praktiziert hätte, also wenn ich das nicht schon so lange machen würde, dann wäre ich irgendwann im Krankenhaus gelandet. Wenn man mal losläuft, dann muss man zu Ende laufen.
Reden wir mal über Ihre Kindheit. Sie sind in einer großen Familie aufgewachsen, denn Ihre Mutter war die älteste von 8 Geschwistern. Ich vermute mal katholische Familie.
Richtig.
Und so war Ihr Onkel gerade 2 Jahre älter als Sie, ne?
Genau.
Wie eng waren Sie als Familie? Was war das für ein Großwerden?
Herrlich. In einer Großfamilie, das in so einem kleinen Dorf mit 367 Einwohnern, das kann man nur jedem Kind wünschen, weil das war eine Freiheit, weil das ganze Dorf auch irgendwie auf die Kinder aufgepasst hat und das völlig normal gewesen ist, dass man manchmal eben auch bei einem Freund zu Hause Mittag gegessen hat. Da gab es nie Probleme. Einmal am Tag fuhr irgendwie ein Auto durch das Dorf. Das war eine absolute Freiheit und wunderbar. Von Natur umgeben, mit der Natur groß geworden, mit den Tieren groß geworden, mit der Familie groß geworden. Und wenn man der Jüngste ist, ist man dann sowieso immer das Nesthäkchen. Das war grandios, will ich überhaupt nicht missen.
Sind Sie immer noch in Kontakt mit allen oder vielen davon oder hat sich das ein bisschen verloren?
Nee, nicht verloren, aber wir haben jetzt, weil alle Tanten und Onkel sind verheiratet oder verheiratet gewesen, alle haben Kinder. Ich habe 12 Cousins und Cousinen, alle sind sie, wobei die eine ist jetzt relativ neu gekommen, eben von dem jüngsten Onkel, der heißt Karl-Heinz, der hat nochmal eine Tochter bekommen, die ist jetzt, ich glaube, 5, ja, das ist meine jüngste Cousine. Alle anderen sind schon älter, meistens auch irgendwie in einer Beziehung verheiratet, haben selber schon Kinder und wir haben vor ein paar Jahren haben wir angefangen, dass wir uns einmal im Jahr am 26. Dezember treffen. Da sind wir immer 30 Leute. Ich mag Familie an sich. Bei mir ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ich so viel unterwegs bin, aber ich mag diese Zusammentreffen. Ich mag mich erinnern, auch als Kind, wenn Oma und Opa Hochzeitstag gefeiert haben, Geburtstag, so, dann kamen die Großfamilien und auch noch die Geschwister meiner Oma dazu mit deren Kindern. Also es waren immer riesige, große Feiern.
Ja, ich denke, wenn man so groß wird, dann, also entweder schreckt das ab oder ist es genauso, wie man weiterleben möchte, oder? Hat bei Ihnen jetzt aber nicht selbst geklappt mit der eigenen Familie und ganz vielen Kindern.
Nee, aber ich hätte es gerne gehabt, aber es sollte irgendwie nicht sein, scheinbar. Man kann es nicht herbeizwingen. Was soll man machen? Ja, zur Familie gründen gehören ja auch immer 2 dazu.
Das stimmt. Aber immerhin haben Sie genug geküsst in Ihrem Leben. Sie haben ja fürs Guinness-Buch der Rekorde, ich glaube, fast 5000 Frauen geküsst. In 8 Stunden, glaube ich, war es.
Genau.
Wie kamen Sie denn auf diese Idee?
Na, eigentlich war die Idee, die Motivation war, etwas für Aktion Sorgenkind zu machen. Aktion Mensch, wie das heutzutage heißt. Ich habe damals Judo praktiziert und da gab es in Baden-Baden gab ein Bistro, wo ich neben der Schule gekellnert habe. Und dann gab es einen Moderator vom Südwestrundfunk, Ernst Ebel, Gott hab ihn selig. Der hat dann gesagt, Mensch, Ralle, mit Judo, was willst du denn da machen? Das ist doch langweilig. Du siehst doch gut aus, küsst doch einfach Frauen. Da gibt es doch bestimmt irgendwie was man da mal machen kann, ja. Und dann sammelst du Geld von den Frauen, die dich küssen wollen. Und er hat es dann irgendwie auch organisiert, dass ich dann auf der Landesgartenschau in Freiburg 1986 das irgendwie umsetzen konnte. Und da sind dann damals, ich glaube, 1500 Mark oder sowas für Aktion Sorgenkind zusammengekommen.
Was erinnern Sie davon noch? War das am Ende nur noch anstrengend? Oder wie ist das, wenn man so viele Frauen hintereinander wegküssen muss?
Das ist natürlich überhaupt nicht so einfach, weil man muss die auf dem Landesgartenschaugelände erstmal zusammensuchen und rumrennen. Der Vorteil war, da gab es manchmal so große, wie so ein Bierzelt und dann irgendwie so ein Vortrag. Und dann bin ich halt dort durch die Reihen, bin dann kurz ans Mikrofon, habe mich erklärt und bin ich durch die Reihen durchgerast und habe dann jeder Frau einen Kuss auf die Wange gedrückt.
Ach so, auf die Wange? Das
ja,
war
ja,
gar nicht
ja,
auf den
ja,
Mund.
Ja, also,
ach, ich dachte das wäre viel spektakulärer gewesen. Nein. Also Sie haben die Damen geküsst.
Genau.
Aber dann war es irgendwann auch gut, oder? Brennen einem da die Lippen? Wie ist das?
Das weiß ich nicht mehr. Aber das mag mich erinnern, dass das Rumrennen fast anstrengender war als das Küssen.
Sie sind in einer Rolle als Windsurfer berühmt geworden. Sie praktizieren täglich Yoga, haben Sie schon erzählt. Also Sie sind sehr sportlich, hat man den Eindruck. Auch bei Let's Dance, dieser Promi-Tanzshow, haben Sie mitgemacht. Warum?
An der Schauspielschule wurden wir gequält mit Jazz-Tanz und Ballett und Stepptanz. Und weil das beruflich noch nie abgefragt wurde, dachte ich, bevor ich zu alt werde, muss ich das einmal beruflich einsetzen. Was ich vollkommen verkannt habe, dieses Paartanzen bedingt eine gewisse Form. Und da ich eher ein wenig schludrig bin und nicht immer die beste Haltung habe, obwohl ich Yoga praktiziere, man braucht diese feste Männerhaltung, was die Oana, meine Tanzpartnerin, mir damals versucht hat beizubringen. Ich bin der Rahmen, sie ist das Bild. Dieser Rahmen muss fix bleiben. Damit hatte ich so meine Probleme. Das ist das Anstrengendste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe, beruflich, körperlich. Also da ist auch jeder irgendwann auf Ibuprofen, weil das schmerzt. 6 Tage die Woche irgendwie Dauerpower mit dem Körper. Ich kann normalerweise Spagat. Ich weiß nicht, nach 4, 5 Wochen, also ich kam kaum noch in die Nähe des Bodens, weil alles so übersäuert gewesen ist. Das ist echt anstrengend.
Ich weiß, Bernhard Brink hat da ja auch mitgemacht, der hat mir das auch erzählt. Ja. Sind Sie deshalb ausgeschieden oder was war der Grund?
Nee, ich habe eine Erkältung bekommen. Der Matthias Steiner war auch mit dabei. Und der Matthias, den ich kennengelernt habe mit dem alten Fuchsberger.
Immerhin Bodybuilder auch, ne? Also auch war er ja, ne? Auch jemand, der eigentlich körperlich topfit ist.
Ja, der im Grunde genommen auch seinen Auslöser hatte, weil er einen grippalen Infekt hatte, weiter trainiert hat und dann mit dem Herzen Probleme bekommen hat und dadurch ein Auslöser unter anderem, was er sagt, von seiner Diabetes gewesen ist. Also das heißt, grippalen Infekt und Sport, weiß jeder, sollte man eigentlich nicht zusammenbringen. Und weil das Training doch einfach wirklich sehr hart ist und die Jury auch keine Rücksicht nimmt und ich wollte dann für RTL, wollte ich nicht mein Leben riskieren.
Aber hat sie es ein bisschen geärgert? Sind Sie ehrgeizig?
Ich kann sofort loslassen. Dafür gibt es andere Sachen, die mir wichtiger sind. Und das hat so einen Haken gehabt, einen großen Haken, weil man darf sich nicht die Musik aussuchen. Und ich bin kein Zähltänzer, ich bin ein emotionaler Tänzer. Wenn ich die Musik mag, dann gehe ich auf die Tanzfläche. Und selbst wenn da Julia Roberts mich zum Tanz auffordern würde, wenn die Musik mir nicht gefällt, würde ich sagen, Julia, I'm very, very sorry, but this is not my dance. This is not my music.
Und das heißt, es war nicht Ihre Musik immer?
Nee, es war nur zweimal meine Musik.
Mhm. Würden Sie auch ins Dschungelcamp gehen?
Also ich hatte schon, ich glaube, 7 Anfragen. Ich habe sie alle abgewehrt, weil ich bin eh mäkelig mit Essen.
Das ist, glaube ich, im Dschungelcamp schlecht.
Ich glaube, das ist überhaupt nichts für mich, ja.
Sie bezeichnen interessanterweise als wichtigste Erfindung das Navigationsgerät, also kurz Navi. Warum ist das für Sie so wichtig?
Und weil ich nie rechtzeitig losfahre, sondern eigentlich immer auf die Minute losfahre. Ich wirklich auch auf eine allerletzte Minute oft dann manchmal erst vor Ort bin, weil ich Kollegen ungern warten lasse. Das ist das Navigationsgerät wirklich hervorragend.
Hat Sie schon ein paar Mal gerettet?
Fast jeden Tag.
Haben Sie sich schon mal schlimm verirrt? Früher, als es die noch nicht gab?
Ja, einfach extrem spät gekommen. Das ist dann oft das große Problem bei mir gewesen.
Musste schon mal ein ganzes Theater auf Sie warten, weil Sie zu spät kamen?
Ja, aber da war ich noch Statist. Das war bei meiner zweiten Produktion in Baden-Baden neben der Schule. Und da hat eine Schauspielerin damals gesagt, wenn du diesen Beruf bleiben solltest, gewöhne dir an, du musst rechtzeitig zur Vorstellung im Theater sein. Weil ich aber die Eröffnung gemacht habe in diesem Theaterstück, auf Stelzen laufend auf einer Drehbühne, haben die alle auf mich gewartet. Als Statist. Das war mir total peinlich.
Haben Sie sich das zu Herzen genommen?
Ja, ich bin schon, auch gerade als ich mit dem alten Fuchsberger 2-Personen-Stück gespielt habe, der Priestermacher, da gab es schon Sequenzen, wo ich erst um 5:08 reingestürmt bin. Aber ich war um 19:59 war ich fertig.
Aber Blackie Fuchsberger hat dann irgendwann Nerven bewahrt, weil er kannte Sie schon und wusste, da er kommt.
Ja, der Blackie war cool. Der ist ja über Winter mit seiner Frau immer in Australien gewesen und hatte in Tasmanien so ein kleines Häuschen, wo wir damals, weil die Produktion sollte im März beginnen. Dann hat er gesagt, die einzige Möglichkeit ist, dass wir im Februar, Anfang März in Tasmanien proben, dann zurückkommen und dann hier in Deutschland die Premiere machen. Und er hatte während der Probenzeit einen Pressetermin organisiert. Deutsche Presseagentur, australische Presse und der Ministerpräsident Jim Bacon von Tasmanien, der ein Freund von ihm gewesen ist. Und Blackie sagte mir am Tag vorher noch, du weißt, morgen früh, 9 Uhr, haben wir Pressekonferenz im Theater. Ich so, ja. Du weißt, wo das Theater ist. Ja, ich weiß, Blackie, alles gut. Ich laufe morgens dann ins Theater rechtzeitig. Und dann kam gerade ein Musiker raus, der die Tür abschloss. Dann sagte ich, Entschuldigung, ist da niemand drin quasi für eine Pressekonferenz? Sagt er, nein, hier ist niemand mehr drin. Da muss doch jemand drin sein. Sagt er, nein, hier ist niemand. Okay, gibt es denn noch ein anderes Theater? Sagt er, ja, noch 3 weitere. Oh, wo ist denn das nächste? Da bin ich zum nächsten gerannt. Das war schon 8:55. Das Theater hatte auf. Die Kassen waren besetzt. Ich dachte, ich bin an der richtigen Stelle. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, wo ist denn die Pressekonferenz? Was für eine Pressekonferenz? Es war auch das falsche Theater. Und dann habe ich gesagt, tun Sie mir Gefallen, rufen Sie im Büro vom Ministerpräsidenten an und fragen Sie, wo der heute Morgen ist zur Pressekonferenz. Am Anfang haben Sie sich geweigert. Dann haben Sie aber wirklich angerufen und haben dann gesagt, okay, der ist in dem Theater. Und dann haben Sie mir ein Taxi bestellt und ich kam 9:25 Uhr, kam ich dann im Theater an, wo der Blackie mich dann kurz zerlegt hat. Auch mit Recht. Also er kannte mich schon, aber Blackie war eine coole Socke.
Sie haben eine Menge schon gemacht in Ihrem Leben. Was steht als nächstes an?
Ich bin in Planung für einen neuen Film, Co-Produktion. Ich werde auch mitspielen. Da geht es unter anderem auch um Tanzen, weil ich liebe Tanzen. Und es ist ein sehr schönes Drehbuch.
Aber nicht in Tibet, sondern wo?
Nee, in Deutschland.
Also es gibt noch genug zu tun in diesem Leben.
Immer.
Gut. Ich danke Ihnen, dass Sie heute da waren.
Ich danke. Vielen, vielen Dank.
Antenne Brandenburg.